Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zur Release Friday Abschiedstour. Mein Name ist Jonas und mir zugeschaltet ist nicht nur mein Kollege Clark Sänger, sondern auch der Chief himself, Toxic Cargol. Was geht ab?
Yes, yes. Hallo, hallo. Und danke, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Es war auch wirklich schwer, dich zu kriegen. Wir sind ja lang zu dir. Ich sehe einen anderen Hintergrund, im Gegensatz zu Folgen, die wir früher mal aufgezeichnet haben, wenn mir Leute aus Düsseldorf zugeschaltet waren.
Ja, wir sind diese Woche umgezogen. Mhm. Wir sind jetzt im neuen Büro, das ungefähr 30 Mal so groß ist. Toxic meinte gerade schon, wir brauchen Segways demnächst, damit wir von einem Bürotisch zum nächsten kommen können.
Ich hoffe, das klingt nicht so todeshallig hier auf der Aufnahme, aber wir sind hier noch am Bauen und hier entsteht dann noch ein schönes Studio.
Ist das eigentlich eine echte Story? Ich weiß nicht, oder ob das gefährliches Halbwissen ist oder so faktastisch Quatsch, dass der Erfinder der Segways, war das, glaube ich, gestorben ist, indem er mit einem Segway eine Klippe runtergestürzt ist. Irgendwie sowas war da mal.
Also, google das nochmal.
Ja, ich google das nochmal und dann wird das hier nächste Woche nochmal verifiziert.
Es klingt auf jeden Fall nicht so klug, mit einem Segway auf eine Klippe heraufzusteuern.
Wir besprechen das nochmal, bevor ich die Segways anschaffe.
Ja. Genau, wobei, aber ja. Clark hat einmal gerade rumgeschwenkt, das sah recht hügelfrei aus. Also da dürfte nichts passieren.
Wir haben eine steile Treppe, sind zwei Etagen hier. Aber wird Zeit, dass du rumkommst? Aus dem Ausland gerne. Mal wieder zurück nach NRW kommst.
Ich komme aus dem bösen Osten gerne mal wieder. Und dann gucke ich mir das alles mal an. Ich habe ja jetzt tatsächlich das Büro, was zwischen dem ganz alten war, sage ich jetzt mal, und diesem gar nicht gesehen, leider, live.
Echt? War ein kurzes Intermezzo, ne?
Ein Dreivierteljahr, aber es war zwischenzeitlich sehr schön, ja?
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, Toxic, ich glaube, du warst das letzte Mal bei Release Friday vor... Es müssten ungefähr 2 Jahre sein. Ich habe jetzt nicht extra nochmal nachgeguckt.
Wow, aber krass, dass es überhaupt so lange gab, ne?
Ich meine, es war eine Folge, da war ich im Urlaub und Clark war auch nicht da und da haben du, Aria und Samuel aufgenommen. Eine Kombi, die es auch lange nicht in dieser Sendung, also nie wieder gab in dieser Sendung.
War das die Folge?
War noch die Zeit, wo die Besetzung auch wechselte.
War das die Folge, wo Aria Bushido thematisiert hat?
Ja, das war die Folge. Genau.
Okay. Seitdem höre ich euch oder Aria dann in euren jeweiligen aktuellen Deutschrap-Erklär-Shows zu. Genau. Schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Jetzt kann ich hier aus erster Hand lernen und Rückfragen stellen. Das ist auch
danach
nice.
Haben wir auch den persönlichen Kontakt abgebrochen, nachdem es da Differenzen gab. Aber am Anfang warst du ja öfter mal zu Gast. Ich erinnere mich auch mindestens 2 Folgen, die wir zu zweit aufgenommen haben, bis ich das Ganze dann auf Clark und mich mit der Zeit reduziert oder etabliert hat. Und deswegen, ja, schön, dass sich der Kreis nochmal schließt hier jetzt in der vorletzten Folge und du am Start bist. Und wir können ja mit dir nicht nur über Musik quatschen. Du hast ja auch ein Produkt vorzustellen. Ein Buch, genauer gesagt. Ich denke, wer dir folgt, sei es auf Instagram, LinkedIn, wo auch immer, der wird davon mitbekommen haben oder halt über die hiphop.de-Kanäle. Erfolgsformel Hip-Hop heißt das Ganze, was du zusammen mit deinem Kollegen Philipp Bündel geschrieben hast. Willst du jetzt schon was zu sagen oder wollen wir später drüber quatschen oder... Wie ihr wollt,
ist eure Show. Aber ja, also kam im Oktober raus, ist jetzt käuflich zu erwerben, geschrieben gemeinsam mit Philipp Bündel und supported wurden wir von Amadeus Thüner, der auch, wo auch immer ihr gerade Podcast hört, einen eigenen Podcast hat namens O Schuhen für Sneaker-Freunde, sei euch der auch ans Herz gelegt. Und genau, wir sind in dem Buch der halt den Erfolgsgeheimnissen der Hip-Hop-Kultur nachgegangen, ne? Angefangen in den 70ern in New York, ein bisschen geguckt, wie das alles entstanden ist und schauen genauso auf Jay-Z und Dr. Dre wie auf Raf Camora und Xatar oder Banksy und Virgil Abloh. Und
ich würde jetzt auf jeden Fall was zu Run-DMC eigentlich erwarten, die mit My Adidas so Brands erstmal ganz nach vorne gepusht haben.
Ist drin,
korrekt.
Run-DMC ist drin. Ja, wir haben eine Menge zusammengetragen, ne? Es ging mehr so um Interpretieren als um Dokumentieren. Es ging halt darum, so die Erfolgsformel Hip-Hop halt herauszuarbeiten. Was steckt da eigentlich drin? Und uns allen, die wir aus dieser Kultur kommen und die leben, deutlich zu machen, auf welchem Schatz wir damit eigentlich sitzen. Und Dokumentieren kam dann auch manchmal rein. Wir haben halt auch Interviews natürlich geführt, ein paar Recherchegespräche mit Falk oder mit Tierstar oder mit Roos beispielsweise. Mit Roos auch für ein paar Statements für das Kapitel über hiphop.de. oder mit Spectre gesprochen, mit Elvir gesprochen, mit Karl Kanai gesprochen, mit Aschraf 6PM gesprochen, sagen, genau, ja. So. Also waren dann schon eine längere Reihe an Interviews, aber der Schwerpunkt lag eigentlich wirklich darauf zu interpretieren und Sachen rauszuarbeiten, ne? Und dabei die Sachen zusammenzustellen. Und dann diese gute alte Run-DMC-Geschichte ist da zum Beispiel auch drin, so ähnlich wie Dapper Dan und Gucci und so, oder Cadillac Escalade und so, so Klassiker auch, wo es halt so Hip-Hop und Business-Zusammenstöße mal zwischendurch gab, mal im Guten oder wie bei Crystal und Jay-Z auch mal im Schlechten.
Ja, ach, wenn wir später zeitlich noch schaffen, können wir vielleicht noch mal drauf zu sprechen kommen, was irgendwie deine Lieblingsstory oder deine Lieblingserkenntnis war im Zuge der Recherche.
Gerne. Du
hast jetzt hier schon ein paar Sachen angeteased, aber dann wollen wir ja natürlich auch noch dem Format hier gerecht werden und ein bisschen über Musik quatschen. Ich frage natürlich zuerst den Gast, was hast du gehört und vor allem, was hat dir gefallen heute?
Pascha hat mir gefallen.
Ja.
Rin.
Hast du das ganze Album gehört?
Ja, noch nicht komplett. Ja, dafür also fehlte leider hier noch die Zeit. Ja. Durchgeskippt. Ähnlich halt wie bei Kalim. Ja. Und was haben wir sonst noch gerade angehabt?
Tom Hengst.
Shirin und Kitty Cat haben wir angehabt. Kushino und Chameleon haben wir angehabt. Tour und Kasper mal ganz kurz. So.
Ja.
Ein schneller Ritt durch die aktuellen Releases. Da seid ihr inzwischen geübt drin, ne? Immer so mit 30 Sekunden hören, euch eine fundierte Meinung zu bilden.
Tatsächlich, ja. Wir wissen, nach 30 Sekunden können wir einen Song auf Lebenszeit zur Wackness verurteilen.
Ja, wir können dann auch schon prophezeien, wie wir den in 3 Wochen finden und was man generell von dem zu halten hat. Aber du hast jetzt gerade angesprochen, Shirin und Kitty Cat. Vielleicht steigen wir damit ein, weil ich glaube, es ist so die größte Single auf jeden Fall heute, weil Alben besprechen ist natürlich auch immer cool, aber ist natürlich auch immer schwer, irgendwie 12 Stunden nach Release ungefähr oder ja, 14 Stunden sind es jetzt, wir nehmen relativ früh aus an dem Freitag. Wir werden natürlich auch noch über Rin und Kalim sprechen, ist ja für mich wie ein Feiertag, wenn die beiden Alben releasen.
Ist das dann eigentlich scheiße, so, dass, wenn du Geburtstag und Weihnachten am gleichen Tag hast, ist ja auch nicht so geil, oder?
Ja, aber andererseits sind ja die Geburtstag und Weihnachten so selten geworden im Deutschrap, da ist man ja mal froh über Geschenke. Also von daher.
Ja, aber jetzt musst du wieder richtig lange warten.
Ja, was kommt denn noch? Also, ja, vielleicht kommt ja Disaster bald wieder mit neuer Solomusik. Das wäre so mein Fave-Album bis
krass, ja. Dieses Jahr. Diese Prognose hätte ich am Anfang des Jahres niemals abgegeben, dass du Disaster direkt nach Kalim und Rin nennen wirst. Aber nice. Ja,
also der hat sich schon sehr gemausert bei mir zu einem meiner Favorite Rapper seit Deutscher Oktober. Okay. Wir haben auch letzte Woche über die Single gesprochen. Ist natürlich auch jetzt nicht vergleichbar mit, also ob ich jetzt Kalim oder Disaster höre, da lege ich natürlich die Schwerpunkte ein bisschen anders. Aber
Disaster, wenn du dich abends ein bisschen so vorm Feiern so cool fühlen willst, ne?
Ja, genau.
Aber da habe ich ja schon mal die erste Sache gelernt und mir notiert, ich muss auf jeden Fall mehr Disaster hören. Und
tatsächlich, ja, das Album war richtig, richtig gut. Ja, Deutscher Oktober heißt das Ding.
Also musikalisch, produktionstechnisch extrem stark und halt inhaltlich auch ja, sehr, sehr gut.
Ja.
Okay. Sehr, sehr sauer. Geiler Vibe auf jeden Fall. Aber wollen wir über Shirin und Kitty Cat sprechen oder wurde das jetzt hier so abgeschmettert?
Quasi? Nee, können wir gerne machen.
Gib ihm.
Beat habe ich gefeiert. Zum ja. Beispiel, ne? Mit diesem ja. 36 Mafia Sample drin, kurz nachgeguckt, was zur Hölle ist das überhaupt für ein Song? Ist das auch nicht so der most obvious Pick? Break a Hoe heißt der passenderweise. Wie heißt der Shirin-Song?
Be a Hoe.
Genau, Be a Hoe, Be Break a Hoe.
Be a Hoe, Break a Hoe und der 36 Mafia Song heißt Break a Hoe und ist uralt. Beat ist von Ghana Beats und Gennaro.
Yes.
Ja.
Yes.
Machen ja oh, nice. Eh sehr gute Arbeit in letzter Zeit. Also auch von mir hier dicke Props. Der ballert schon anders, der Beat. Also, wenn man den das auf geilen Boxen hört oder volle Lautstärke über Kopfhörer, macht schon sehr, sehr viel Spaß. Also da ist schon mal die Basis gelegt.
Ich habe gerade auch so ein bisschen Flashback, weil ich glaube, vor 2 Jahren, als ich in diesem Podcast noch ab und an mal zu Gast war, habe ich auch eigentlich nur jedes Mal darauf hingewiesen, in welchem Beat gerade wieder ein 36 Mafia Sample drinsteckt. Von daher ja, habe ich nichts verpasst in den letzten 2 Jahren Deutschrap. Es ist immer noch eine progressive Idee, 36 Mafia zu samplen.
Vielleicht nicht progressiv, aber gut auf jeden Fall.
Macht mich auf jeden Fall dann immer noch glücklich, ja.
Ja, aber es ist auch schon mal gut, dass du da damit hier aufgeklärt hast, wo das Sample herkommt, weil das habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Aber ich verlasse mich da eh immer auf Clark, weil der hört auch Samples raus, wo keine Ahnung, wo sonst niemand die raushört.
Aber hier hat Tox ja auch gesagt, das ist ja kein obvious Pick. Also das ist irgendein Song von irgendeinem Mixtape oder beziehungsweise, wenn Genius recht hat, ist es von dem Mixtape oder von dem Tape, es wurde halt auch nur eine Kassette angezeigt, Volume 2, The Exorcist von 1994. Da frage ich mich auch, wer, also bringt da Gennaro oder Ghana Beats, picken die das oder sagt Lars irgendwie oder hat Shirin vielleicht gesagt, ey, ich hätte gern 36 Mafia Sample so?
Ist doch schon, also so, ich weiß nicht, wie oft die beiden schon 36 Mafia gesampelt haben, aber so, das war ja jetzt auch wirklich in so die letzten Jahre und ja, dann setzt du dich halt mal hin und nimmst dir so den Back-Catalog von denen vor, hörst mal einen Abend 36 Mafia und...
Ja, wahrscheinlich so, ne?
Ne? Schnappst dir zwischendurch mal irgendwo was.
Also ich denke auch, das muss dann, also entweder total durch Zufall passieren, dass man irgendwo diesen Song hört oder halt wirklich mit Vorsatz, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie alt sie sind, aber ich denke mal, die sind so eher Anfang, Mitte 20, so wie halt auch die anderen Rap-Signings von Summer Jam. Und deswegen ist es wahrscheinlich nicht unbedingt deren Zeit gewesen.
Also, ja, also als der Song rausgekommen ist, gab es dich noch nicht. Tox und mich schon, dich noch nicht.
Ja. Deswegen, ich habe auch in den YouTube-Kommentaren geguckt, also wenn es so offensichtlich gesampled sind, dann steht das da auch oft, aber das ist dann hier doch eher Nerdwissen.
Wir haben auch noch Dings gehört, Ulis.
Ja? Ja. Harter Cut jetzt auf jeden Fall.
Hey, pass auf, ich komme auf den Punkt, weil ich wollte auf eine Frage hinaus, weil bei Ulis sind halt auch, können wir gleich drüber reden, ist so ein super oldschool 90s Sound auch, ne, auf eine ganz andere Art und Weise. Und 36 Mafia, das wird ja auch 90s sein. Wann haben die angefangen? Anfang der 90er?
Ich glaube, 91 oder so kam vielleicht das erste raus. So,
da müsste man Hip-Hop Evolution nochmal gucken. Die Folge über 36 Mafia Memphis ist auf jeden Fall auch geil.
Ja.
Und, ja, das Gleiche habe ich mich da halt auch gefragt. Wie viel hören eigentlich Leute, die heute Anfang 20 sind, Rap rückwärts? Weil ich höre schon immer super viel. Ich jetzt hier in meinem gehobenen Alter, von langsam Ende 30, ne, dann hört man natürlich immer so die Referenzen raus und denkt sich, ey, das erinnert mich jetzt an das und das und dann erinnert dich das plötzlich an Sachen, die sind so 15 Jahre her. Und ich habe ja schon, weißt du, für sowas wie 36 Mafia, ich habe ja schon damals immer rückwärts gehört, so, weißt du? Das kam ja schon, ich habe 96 angefangen Rap zu hören, wir reden über Dinge, die Anfang der 90er rauskamen. So, ist das verbreitet gerade, dass man mit Deutschrap anfängt und sich dann aber auch mal 92er US-Rap anhört oder macht man das nur zum Samples raussuchen?
Also ich würde tippen, dass die Leute, die sich halt wirklich so liebevoll, sag ich mal, mit Rap beschäftigen, dass es bei denen auch passiert. Also ich habe auch Biggie Pack, ne, habe ich ja gar nicht mitbekommen und habe dann irgendwann so in der Oberstufe wurde mir dann Biggie näher gebracht. Weißt du, als man dann so angefangen hat zu kiffen und dann so, boah, hör mal, wie der float, voll geil. Und dann sitzt er so und denkst so, boah, voll geil.
Als deine Freunde angefangen haben zu kiffen, dachtest du, ich muss genau. auch mal die Musik hören.
Ja, ja, genau. Ich wollte mich dann wenn ihr schon die Musik hört, dann versuche ich es jetzt auch mal mit der Musik.
Ich habe aber auch ich bin damals in die 80er nicht mehr reingekommen. Das war mir dann schon immer zu oldschool.
Ja, also was war da? KRS-One und
der war auch noch 90er. KRS-One
aber wäre ja auch unnötig gewesen, weil die sind ja inzwischen im Deutschrap längst wieder angekommen. Also jetzt weißt du, wie die 80er klingen. Also wenn du die letzten Jahre ein bisschen Deutschrap gehört hast.
Ja, aber nicht die Hip-Hop-80er. So, ja, die wissen, wie die DMC. Pop-80er klingen. So,
so bei Run DMC. Ja. Ja, netter Versuch, Linde.
Ja, leider gebombt. Naja, also übrigens, Clark, hattest du nachgeguckt? 36 Mafia sind tatsächlich 91 gegründet worden.
Nee, hatte ich nicht nachgeguckt, das war noch in meinem Kopf drin. Aber das Tape, von dem wir jetzt gerade sprechen, war auch von Juicy J und DJ Paul nur. Also Lord Infamous war nicht dabei.
Ja, ist das so ein bekanntes Mafia Ding? Also ich habe wirklich gar keine Ahnung von denen, dass sie seit 2013 der Mafia 6 heißen. Oder war das noch so ein verzweifelter Versuch nochmal?
Ja, auf jeden Fall hatten die immer komplett wechselnde Besetzungen. Da gehörten immer verschiedenste Leute dazu. Und der Kern sind so Juicy J und DJ Paul. So, also die zwei waren es dann irgendwie immer und waren dann die Last One Left. Hieß so nicht auch mal ein Album? Egal. Und ansonsten gibt's halt ganz viele Leute aus dem Umfeld, die dann mal dazugehört haben und mal nicht dazugehört haben und so weiter. Ich glaube, jetzt aber sind die auch nicht mehr cool miteinander, oder?
Boah, ich habe keine Ahnung.
DJ Paul und Juicy J?
Ich weiß nur, Juicy J war, glaube ich, ein bisschen abgefuckt auf die Suicide Boys irgendwann. Weil die wollten auch irgendwie zusammen Songs aufnehmen und die haben die halt auch die ganze Zeit gesampelt. Also ich meine, dass 36 Mafia jetzt hier die ganze Zeit gesampelt werden, natürlich kommt das auch aus Amerika so ein bisschen. Und die waren erst cool miteinander und irgendwann hat er dann die Suicide Boys verklagt, weil sie ihn gesampelt haben oder irgendwie so. Aber das ist jetzt auch wieder sehr gefährliches Halbwissen.
Aber auf jeden Fall, was man daraus mitnehmen kann, ist, dass auch da dieser Sound dann halt weitergeführt würde. Ne? Und das finde ich aber irgendwie auch nice, um das dann vielleicht so zu einem Punkt zu bringen, dass man alte Sachen halt aufgreift und daraus was Neues macht. Und das ist halt im Endeffekt ja auch klassisches Sampling. So, das ist halt wie Hip-Hop funktioniert, nicht nur in der Musik, sondern auch generell. Und ist ja jetzt nicht so, wenn ich zum Beispiel sage, ey, das erinnert mich dann an irgendwas von vor 15 Jahren, ist ja nicht so, dass ich sage, ey, da bitet einer dies und das, sondern man nimmt das halt und macht wieder was Neues daraus, wie beispielsweise das Shirin und Kitty Cat gemacht haben. Das klingt ja jetzt nicht wie ein 36 Mafia Song, ne? Da ist halt einfach nur was drin
aber
verwendet.
Aber es klingt
und
sehr cool. Gelungen, muss man sagen. Ja. Also knallt auf jeden Fall. Ich finde auch, ist ein Move, Kitty Cat drauf zu holen. Hat man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mitgerechnet. Also nee. Ich habe es jetzt leider versäumt nachzugucken. Ich weiß nicht, wann man das letzte Mal was von Kitty Cat so gehört hat. Ob jetzt als Feature oder Solo. Keine Ahnung, aber es ist eine andere Zeit, sagen wir mal, in der sie im Rap stattgefunden hat. Die ganze Agro-Berlin-Hochzeit, mit der sie ja auch hier oder auf die sie ja auch anspielt in einigen Lines oder die sie thematisiert. Ich fand es auch irgendwie witzig, weil, also so ein bisschen die Vorgeschichte, also die beiden zueinander haben jetzt, glaube ich, nicht direkt eine, aber als der viel diskutierte Song Affalterbach von Shindy rauskam, da waren ja sehr, sehr viele Leute davon überzeugt, dass es Kitty Cat ist in der Hook und eben nicht Shirin David. Also da wurden die ja verwechselt. Also es war dann ja auch zwischendurch irgendwer anderes wegen dem Beef zwischen Shindy und Shirin, da musste Shirin da ja wieder runter und so. Aber in der Originalversion war ja Shirin und viele dachten, es wäre Kitty Cat. Und ich weiß noch, was wir uns anhören mussten bei Release Friday, das war noch auf YouTube, als wir meinten, es wäre Shirin David. Und alle haben geschrieben, hä, seid ihr dumm, das ist Kitty Cat und so. Und es war halt nie Kitty Cat. Aber da
haben die Leute sich mal entschuldigt? Haben die nicht, ne? Keiner hat sich entschuldigt bei uns.
Wird Zeit, ihr habt noch eine Woche.
dann sind wir weg. Ja. Für immer.
Genau.
Ja
ich aber auf jeden Fall jetzt haben sie eine Kollabo zusammen.
Ja, ich habe auf jeden Fall auch nicht damit gerechnet. Also sie hatte ja irgendwie unter der Woche, glaube ich, angeteased, dass ein sehr großes Feature ansteht und ein Hochkaräter. Und ja, jetzt es gab auch Hip-Hop-D-interne Wetten, habe ich mitbekommen heute. Ich war leider zu spät am Start, beziehungsweise glücklicherweise, weil ich hätte auch nicht auf Kitty Cat gesetzt.
Ja, ich glaube, sie hat sogar was gesagt, so von wegen bekannteste oder krasseste deutsche Rapperin. Und ich dachte so, also ich glaube nicht, dass sie jetzt Loredana oder Juju holen würde oder so. Ich weiß nicht genau, wie da die Beziehungen zueinander sind. Aber ich glaube nicht allzu beste Freunde.
So. Zwischen den Zeilen gab es da ja durchaus die ein oder andere Anspielung genau. Schon mal, dass deswegen, die nicht so cool sind.
Deswegen auf jeden Fall krass, dass die auf einmal dann
nochmal. Ja, ich finde, dazu passt eigentlich auch, dass Kitty Cat droppt ja in ihrem Verse dann irgendwann Deutschraps Mami und Deutschraps Barbie oder Deutschrap Mami. Und ich denke mal, damit meint sie sich und Shirin.
Ja,
habe ich auch so. Weil Kitty Cat war ja schon durchaus dann eine Vorreiterin, wenn du es aus jetzt guckst. Also sie war jetzt nie die ganz große, erfolgreiche Rapperin. Also na klar, bei Agro in der Zeit hast du auf jeden Fall deinen Erfolg gehabt. Und ich habe auch Songs von ihr damals gehört. Ganz groß auf jeden Fall Ficken mit Tony D und Sido fand ich auf jeden Fall stark. Und ja, aber sie hat ja schon damals eigentlich für vieles gestanden, was jetzt heute gerade in den letzten Jahren normal geworden ist, finally. Mhm. Dass halt Frauen einfach rappen wie Männer. Über die gleichen Themen.
Ja, vor allem in so einem absolut Männer-Street-Rap-dominierten Label, wie es halt Agro war, ne? War schon krass, dass sie sich da dann trotzdem ihr Standing erarbeitet hat. Und klar, sie hatte jetzt nicht die Über-Solo-Erfolge oder so, aber jeder kannte ihren Namen. So, und das ist ja auch schon mal was. Und bis heute kennen viele, glaube ich, ihren Namen, auch wenn sie einfach seit Ewigkeiten nicht mehr wirklich präsent ist.
Ja. Hat halt lange gedauert, bis es in Deutschland so ein Äquivalent gab zu dieser ganzen Foxy Brown, Lil' Kim, Nicki Minaj, Lane von Cardi B, so, ne?
Ja.
Von Female Rapperinnen, so.
Ja. Ja, da war Kitty Cat ein paar Jahre voraus.
Ich finde, man merkte die Erfahrung auch an darauf. Also man merkt, dass sie schon lange dabei ist und schon viele Parts eingerappt hat. Also ich finde, sie performt hier auf jeden Fall stark und sie hat ja auch eine Anspielung auf ihren größten Erfolg, einmal relativ zu Beginn des Parts und am Ende des Parts, relativ zu Beginn, sagt sie, ja, ich liebe meinen Beruf, ich muss nichts anderes tun und am Ende dann, ich sag nur halt die Fresse, Pussyboy, ein Strip für mich. Ist natürlich eine klare Anspielung auf ihren größten Hit mit Sido war das, glaube ich, ne? Oder war da noch jemand drauf? Strip für mich?
Ich würde auf Sido tippen.
Ja, ich glaube, Sido und sie waren das damals.
Yes.
Habt ihr denn habt ihr die Kani-Anspielung am Ende von Shirins Part rausgehört?
Waren ja sogar zwei, drei hintereinander so mäßig.
Ja, Kanye meinst du? Wegen B, aber nicht das Polar.
Genau, und Kim und Kanye kam noch irgendwie vor.
Also es fängt an mit 808. Frechem 808, also ist ja ein Berliner Club, aber halt auch das Kanye-Album. Frechem 808, Host kriegen Heartbreaks.
Ah, okay.
Weil ich mich von ihnen distanziere, wie Kim von Kanye, Verhalten ist ein bisschen B, nicht das Polare, denn sagt sie im Bad B, Ho, Breaker, Ho, sprechen wir eine Sprache. Also schon geil aufgebaut, die Vergleiche. Man hört natürlich daraus, da macht sie auch kein Geheimnis draus, dass Lars da seine Finger mit im Spiel hat. Also
der Lars Abi ist sogar im Video diesmal, ne?
Genau, der ist auch im Video und ich glaube, der hat sehr viel Spaß daran, solche Lines zu schreiben mit so dreimal um die Ecke und Vergleiche und noch Referenzen so zu Kanye-Alben und so. Mhm. Ich glaube, da hat er richtig Spaß dran.
Ja. Ja.
Safe.
Habt ihr eine Lieblingsrapperin eigentlich?
Oh, Lila, glaube ich schon.
Ich glaube, Juju.
Ich glaube, ich hätte auch Juju gesagt.
All-Time? All-Time auch auch international gesehen?
Boah, international, Digga, jetzt machst du aber kompliziert hier, Alter. Nö, international weiß ich nicht. Ja, würde ich, boah, wen willst du denn da noch?
Ist also immer gut, wenn wir so Grundsatzdiskussionen so starten. Ja, All-Time, international, ja, okay.
Juju. Ja, Lauryn Hill war schon krass, das eine Album, was sie gemacht hat.
Ich hätte jetzt schon eher mehr obvious-mäßig auch noch Nicki Minaj, Cardi B und Lil' Kim durchgecheckt. Und aber
Nicki hat ein paar sehr gute Jahre auf jeden Fall.
Von Lil' Kim feiere ich Drugs extremst. Super geiler Song, von Biggie geschrieben, glaube ich.
Mhm.
Ja.
Ja, und wahrscheinlich auch von Biggie einmal vorgeflogen.
Selber schreiben feiere ich halt immer noch mal ein bisschen mehr. Das gibt dann auch bei Lil' Kim immer so Punktabzüge. In Deutschland darf man auf jeden Fall, wenn man All-Time redet, so, jetzt muss ich ganz opermäßig noch darauf hinweisen, nicht Cora E. vergessen. Weil ich glaube, die war damals geschlechtsübergreifend schon die Nummer 1 zu ihrer Zeit.
Auch, okay.
Hätte auch noch mehr Output dann sein können oder so. Aber Schlüsselkind und so, wenn man sich mal so, das ist ja auch wieder quasi vor meiner Zeit und rückwärts gehört, aber wenn man sich da mal reinbegibt, gebührt Cora E. eine Menge Hack.
Ist von ihr erstens kommt es anders und zweitens als du denkst und Dendemann hat's aufgegriffen oder ist es originally von Dendemann? Hat sie das in dem Song überhaupt gedroppt?
Weiß ich nicht.
Okay. Ja, also bei mir ist glaube ich aktuell safe Lila, weil die kann einiges, da hörst du ja auch immer von diversen Leuten, mit denen sie zusammenarbeitet, unter anderem Xatar, dass sie halt krass ist, dass sie voll den Film einfach fühlt, dass sie direkt selbst schreibt, genau weiß, wie sie wo was machen muss und so weiter und unterschiedliche Styles zusammenbringt, das ist schon sehr stark.
Ich habe mir letztens nochmal diese Orchesternummer vom Machiavelli, glaube ich ist das, ne, von Nura gegeben.
Mhm.
Wie alt ist das jetzt?
Ein paar Wochen.
Echt? Ist das, ja. Ich dachte, das wäre noch älter gewesen.
Nee, ich glaube, Kimo war halt der Erste, der mit Georgia Smith zusammen was gemacht hat.
Okay, dann habe ich ja sogar geguckt, kurz nachdem es rauskam wahrscheinlich. Ich dachte
und
so,
Nura kam irgendwann dieses Jahr raus, meine ich.
Auch richtig stark auf jeden Fall. Habe ich sehr gefeiert. Also,
ja,
bin jetzt okay, so misstrauisch immer, wenn Leute auf Orchester rappen erstmal und denke so, keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Idee ist. Aber habe ich auch mal live in Düsseldorf gesehen mit Master Ace und das auch das war sehr stark. Also vielleicht muss ich da einfach meine Vorurteile ablegen. Aber okay, lass uns wieder zurück in die Gegenwart kommen. Ich bin hier schon bei Master Ace angekommen, Bro. Ich bin hier schon so richtig
auf Hip-Hop-Modus. Ich glaube, das war's zu Shirin und Kitty Cat. Starke Nummer auf jeden Fall. Ich mag auch so diese freche Attitüde von Shirin, die nie so über irgendwelche Grenzen hinausgeht und trotzdem sehr provokant ist. Video dazu gibt's auch von All Different. Und jetzt hast du ja gerade schon Lila genannt. Und Lila ist auf dem Favorite Track, würde ich sagen, vom Kalim-Album.
Ist dein Favorite Track vom Kalim-Album, ja?
Ja, also ich glaube auch jetzt, wo ich die neuen Songs kenne, gut, die kenne ich jetzt noch nicht so lange, aber also mindestens Top 2, Top 3 von dem Album. Der heißt Savage, kam ja als Single vor einigen Wochen raus und den feiere ich nach wie vor extrem. Und das war jetzt meine elegante Überleitung zu Kalim. Der hat heute TOTY Trap of the Year rausgebracht. Wie immer 12 Songs beim Kalim-Album, das kennt man ja schon. Das zieht er gnadenlos durch. Da gibt's jetzt, ich kann mich immer nur wiederholen, lyrisch nicht so viel zu sagen. Also Kalim hat sehr viel Geld. Und aber und er zieht halt einfach seinen Film durch und ich mag halt diese Delivery und keine Ahnung, ich bin natürlich jetzt auch Fan. So kann ich ja nicht leugnen, will ich auch gar nicht leugnen. Produktion wie immer sehr überzeugend und
ja,
man ist halt einfach 12 Songs in einem Film, in einem Flexer-Film und wie er das rüberbringt im Gesamtpaket finde ich es bei ihm einfach am stärksten. So.
Ja, und Stickel hat hier auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob Stickel hat, ich glaube nicht, dass er alles produziert, aber hat er auf jeden Fall sehr viel hier drauf gemacht.
Mhm.
Und auch immer, wenn ich mir so denke, so, dann hörst du einen Song und am Anfang überhörst du manchmal Producer-Tag, ne? Ein bisschen respektlos von mir, aber manchmal überhört man's halt. Und dann denke ich mir am Ende so, boah, das ist voll der geile atmosphärische Song, ey, locker hat Stickel produziert und dann nochmal am Anfang switchen und dann hört man's auch, ja.
Stickel finde ich auch überbeeindruckend, einfach die ganze Karriere.
Der ist krass.
Ja, safe. Was für super verschiedene Künstler in verschiedenen Epochen er gemacht hat und das jedes Mal auf geil, das ist schon krank.
Ja, von Bushido. Da gibt's auch
einen guten Artikel, ne?
Ja, der Micha hat, glaube ich, geschrieben.
Ja.
von Bushido über Casper bis hin zu Apache und jetzt aber Pashanim. Auch Young Huren, Pashanim und Kalim. Also, Bro, was kannst du nicht?
Mhm. Ja. Ja, ist schon krass. Und dass man, also keine Ahnung, dass man es auch schnell raushört, so dass da halt ein Sticker dabei ist, der hat nochmal so eine ganz eigene Kreativität, finde ich. Mhm. Obwohl er halt so vielfältig ist.
Ja,
also,
du könntest ja,
okay, das klang jetzt kommen, nee, ganz kurz. Also, obwohl er halt so vielfältig ist, erkennt man trotzdem oft wieder, wenn es ein Stickle-Beat ist.
Ja, das ist eigentlich so ja voll der Widerspruch da drin, ne? Weil man könnte ja auch meinen, jemand kann einfach gut adaptieren, dem sagst du, guck mal, das hier so der Sound, so ist alles klar, mach ich dir, kann der einfach. Aber so ist das ja gar nicht, sondern die Dinger sind ja schon irgendwie immer eigen und progressiv und irgendwie Weiterentwicklung, ne? Also, von daher auf jeden Fall krass beeindruckend, wenn man sich das mal klar macht, was der alles schon gemacht hat.
Ich würde jetzt ganz kurz überleiten, du hast gerade den einen Artikel über Stickle von Micha erwähnt und weil wir gerade bei Kalim sind, der Micha hat gerade diese Woche auch einen geilen Artikel zu einem anderen Kalim-Album geschrieben, das gestern 5 Jahre alt geworden ist, Odyssee 579, und er hat es zum Classic erklärt und ich habe nochmal reingehört, also als Schreiberling, ne, ich freue mich ja auch, wenn ein Artikel was mit mir macht und ich habe den Artikel, ich habe die Einleitung gelesen, also wenn ihr jetzt gerade hört, geht mal auf hiphop.de, checkt das ab. Ich habe die Einleitung gelesen und dachte mir so, boah, warte, das Album war schon geil, oder? Und dann habe ich musste dann reinhören und habe reingehört und habe mir noch so, ich habe es dir ja auch geschrieben, Jonas.
Ja.
Der eine Song hätte eher das Intro sein müssen. Guck mal, wie geil der da reinkommt. Also auf MG, Junge, der, ey, ich bin weggeflogen. Ich bin komplett weggeflogen, als der, wie er da einsteigt, Alter. Ich wurde abgeführt im X-Sack, im Sixpack und jetzt krieg ich's nicht ganz hin. Ihr macht
lieber Distracks. Er endet auf jeden Fall beim ersten Part der Einstieg auf Lass den sitzen, Pussy, und beim zweiten Part macht er das auch nochmal.
Genau. Und dann direkt nach Lass den sitzen, Pussy kommt, es riecht nach Pisse in dem Treppenhaus, wo ich Abpack und Doggy-Style höre oder so, und du bist direkt voll in dem Film drin.
Ja, ja,
und das ganze Album ist so kompromisslos, harter Straßenfilm, das ist schon
ja, ist halt krass. Ein anderer Film als mittlerweile, so, aber safe, dass er sehr viel Wert auf Alben legt, die halt irgendwie rund sind, und so ein Film, das war halt schon immer so der Fall, ist dann am Ende ja auch Geschmackssache, ob man jetzt eher den Film mag von vor 4, 5 Jahren oder halt seinen Trap-Film, den er mittlerweile durchzieht.
Ja.
Ja, aber immer sehr stark, was so Alben angeht. Also er setzt da jetzt nicht nur auf Singles. Hast du es auch gehört, Toxic? Ich weiß, dass wir beim Frauenfeld vor 2 Jahren haben wir 0 auf 100 damals gehört, auf dem Hinweg dahin. Und da habe ich in Erinnerung, dass du es sehr gefeiert hast. Ich weiß, hast du Kalim verfolgt so seitdem oder immer mal mitbekommen, was er so macht?
Ja, immer mal wieder, aber ist auf jeden Fall auf meiner Liste von Leuten, die ich feiere und die man verfolgen sollte. Ja. Safe.
Wie viele Leute sind da so drauf? Kannst die Liste mal aufhängen irgendwo?
Generell immer mehr Ami-Rap, ne? Ich höre halt deutlichst mehr Ami-Rap und pflege da immer meine Playlist. Aber da ist ja Kalim auch gar nicht so weit weg, ne, mit dem Sound, den er jetzt gerade macht. Er hat jetzt halt, wo ihr es jetzt gerade nochmal vergleicht zu so einem Klassiker-Album von vor 5 Jahren, habt ihr, glaube ich, gesagt, muss man natürlich mit dem Sound jetzt immer gucken, ja, dass es halt nicht verwechselbar und austauschbar mit anderen wird, ne? So, dass man das halt eben hinkriegt. Oder kann ja auch scheißegal sein. Also ich meine, ich höre auch bei den Amis ist so, dass, oder auch UK-Artists, dass natürlich so viel durcheinander geht und weißt du, es ist gar nicht mehr so wie zu manchen anderen Zeiten, wo ich wusste, ey, folgende 7 höre ich im Moment voll. Mhm. Sondern jetzt ist eher immer wieder, dass ich wieder gucken muss, wer ist das jetzt wieder? Also, weißt du, ist dann schon fast egal. Ist halt ein Playlist-Zeitalter so ein bisschen auch.
Ja, ich glaube, da scheidet sich dann auch so ein bisschen, ob man jetzt wirklich Fan ist, so wie in meinem Fall, wo es mir dann halt nicht so wichtig ist, weil ich ihn halt die ganze Zeit feiere. Ich weiß ja, dass er jetzt nicht jedes Mal lyrisch oder sonst was irgendwie was Krasses auspackt oder was Neues zu erzählen hat. Und ich verstehe dann auch, wenn Clark sagt, ja, okay, mir ist das jetzt langsam zu redundant. Aber gleichzeitig natürlich weiß, warum ich das jetzt feiere oder was es daran zu feiern gibt.
Ja, verstehe ich ja voll.
Es ist halt genau, um Vibe, ne? Der ist halt einfach am
Flexen. Ja, es ist halt so sehr viel Vibe, so genauso wie ich dann halt bei den Clark-Sachen auch verstehe, was er daran feiert und so. Und wo ich dann aber sage, ey, da klingt aber auch vieles gleich, was er dann halt nicht so fühlt. Das
Bullshit.
Dann natürlich, liegt dann ja auch im Ohre des Zuhörers oder der Zuhörerin.
Immer. Ja, ist ja selbst mit einer Musikrichtung auch so. Ein Heavy-Metal-Typ würdest du auch sagen, das klingt alles gleich und der erklärt dir, dass Rap immer gleich klingen würde.
Der schmeißt dir aber erstmal 30 Genres an den Kopf von Death Metal und Deathcore und Hardcore,
und Trash-Metal. Und wovon laberst du?
Naja, kannst aber Rap auch machen, wenn man es alles aufspaltet.
Nein, aber ich finde auch, Kalim ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt Songs von dem hört und dann nicht wüsste, wie man gerade hört, ne? Also von der Stimme und vom ganzen Style her und so weiter. Der hat seine Personality ist da voll drin. So. Und ich brauche auch nicht jedes Mal irgendwie ein schlaues Buch, wenn ich rapper, ne? Ich höre ja auch bei den englischsprachigen Sachen eigentlich die ganze Zeit nur stumpfe Sachen, die über Wald gehen. Nee, gar nicht. Also nicht mehr. Was
Blueface?
Blueface ist geil.
Ich weiß, was du denn
feierst. Who Wants Smoke habe ich mir aufgeschrieben, weil der ist von Nardo Wick mit G Herbo, der Song. Den feiere ich zum Beispiel, was die da mit diesen komischen Klopf-Sounds da drin machen. In drei Strophen sind es drei verschiedene Sounds, die dann aus dem Beat kommen und in den Text eingebaut werden, wo ich mir dachte, man kann sogar bei diesen Dingern, wo es nur um Vibe und Flexen geht, dann doch noch irgendwie was Kreatives einbauen. Gar nicht schlecht, Respekt. Alter. Hat sich mal noch mal was überlegt. Und ja, sonst aber auch wegen Vibe, Alter, ne? Also, keine Ahnung.
Ja, aber ein bisschen erzählt Kalim ja auch was auf dem Album, vor allem auf Blueprint, der kam ja letzte Woche noch als Single. Das würde ich sagen, so der persönlichste Song jetzt auf dem Album. Jetzt von den Songs, die man noch nicht kannte, ist Sagrotan, glaube ich, mein Favorite mit Reezy, weil das ist auch nicht unbedingt ein Kalim-typischer Beat, funktioniert aber sehr gut, ist von Reezy und auch Stickel produziert. Da haben wir wieder die Kombination. Und ich glaube, es ist auch gefühlt immer der Fall, wenn Reezy irgendwo als Feature drauf ist, dann muss er auch seine Finger bei der Produktion mit im Spiel haben. Okay, ich habe Scheiße gelabert.
korrigier dich.
Ich hab bei diesen Song-Infos gesehen, geschrieben von, und da stand halt Kalim Reezy Stickel, aber produziert ist er nur von Stickel. Okay,
schade. Alright.
Habe ich genau meine These gerade widerlegt. Naja.
Tja, schade.
Okay, wie geht's weiter?
Wir hätten noch, also für mich die Favorites des Tages, wenn wir jetzt mit Kalim durch sind, wären, glaube ich, Parshanim und Tom Hengst. Also Tom Hengst kann ich jetzt auch nicht viel inhaltlich zu sagen, aber den feiere ich halt immer. Sehr
kurz, glaube ich, ne? 1,20
ja, das, oder so? Ja. Genau, das ist Intro zu der Gib dein Geld EP, die nächste Woche rauskommt. Der ganze Song, also mit dem Intro und Outro im Song, sind insgesamt 80 Sekunden. Also den kann man mal schnell nebenbei weghören, aber auch so, dass du
ungefähr
eigentlich
so lang wie das Kalim-Album.
Ne?
Nein, die Kalim-Alben sind auch immer extrem kurz. Und ich glaube, er ist diesmal, obwohl er ja immer 12 Songs hat, nochmal deutlich kürzer als beim letzten Album.
Das ist
eine halbe Stunde oder so.
Generell die Tendenz so in Musikdingen. Ja, aber Tom Hengst hat auf jeden Fall Juckt nicht rausgebracht, produziert von Skew. Und der gibt mir tatsächlich einiges von dem, was ich vermisse, wenn ich in die großen Playlists reinklicke. Wo ich dann, ich weiß nicht, Alter, vielleicht werde ich echt alt oder irgendwie so, aber mir ist es dann doch ein bisschen langweilig, wenn die ganze Zeit nur erzählt wird, welches Getränk jetzt wer zu welchem Akt mit welcher Dame irgendwie konsumiert und in welchem Auto und was weiß ich. Also dann immer noch dieser Singsang und dann kommt jetzt jeder mit diesen Gitarrenmelodien und Tom Hengst kommt da rein und flext die Wand weg. So, das ist geil, das macht Bock, das ist halt Rap einfach.
Aber da geht's dir dann gar nicht mehr so um den Inhalt, sondern darum, dass halt er geil mit Sprache umgeht.
Ja, mit Sprache.
Ich,
meine,
ich
und
kenne auch eine Menge
Stimme.
Geile Lines über wie viel Geld und
Autos. Klar, safe, habe, Alter. Also das will ich ja gar nicht sagen, Alter. Ich bin ja auch Rap-Fan seit Ewigkeiten und ich will jetzt nicht den Leuten sagen. Ja, die sollen jetzt nicht aufhören, die sollen jetzt nicht alle aufhören, irgendwie zu rappen, was sie rappen, Alter. Selbst OG Kimo rappt ja auch darüber, wer irgendwem Geld wegnimmt und was er trägt und so, aber der kriegt's halt geiler verpackt.
Jo.
So. Stimmt. Und ich finde, Tom Hengst ist halt. Ja, lyrisch, ich finde, da sind immer wieder ein paar Highlights mit drin und auch ein Humor, den ich feier. Und rap-technisch ist er halt krass in meinen Augen, in meinen Ohren.
Ja, die Diskussion hatten wir ja hier schon sehr oft, dass es halt wie in so vielen Sachen nicht aufs Ob, sondern aufs Wie ankommt. Also das ist immer wieder, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, Rapper gibt, die halt Sachen komplett anders erzählen, die jetzt inhaltlich sich gar nicht so krass abheben von anderen Sachen, aber halt nicht so plump wirken und einfach auf eine ganz eigene Art erzählt werden. Und das macht dann einfach sehr viel aus, so dass man halt nicht genervt ist davon.
Korrekt. Ansonsten, Tox hatte auch eben schon Parshanim genannt, der heute den Paris Freestyle rausgebracht hat. Das ist ein Remix quasi von Skrilla von Kodak Black. Wann kam der raus? Haben wir das eben
2014
gesehen?
2014 habe ich nachgeguckt. Das auch da war es wieder so für Eingeweihte, ne? Also da kannst du ja gerade noch auf Worldstar das Video dazu gefunden und so.
Ja.
Kodak Black sah noch aus wie aus der siebten Klasse mäßig.
Er hatte noch kurze Haare.
Hat noch kurze Haare, nicht ganz so bekloppt wie heute. Ja.
Ja. Wir waren uns auch erst unsicher, was das heißt, dass es halt ein Skrilla-Remix ist. Ich dachte erst, Skrilla, ich hatte Kodak Black Song gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte, Skrilla wäre halt ein DJ, der da vielleicht irgendwie eine neue Version von diesem Song aufgenommen hat, bevor der halt veröffentlicht wurde. Und das hat Pashan ihm dann genommen. War aber nicht so. Ist halt ein Beat, der schon länger da draußen kursiert.
Ja, ich habe mich da, oder ich habe da ein bisschen was missverstanden, weil ich habe so die Liste überflogen, was es heute so gibt, und habe dann nur Paris Freestyle heißt der, ne?
Mhm. Yes.
Habe ich gelesen und dann in Klammern da Remix und so. Und es gab ja einen Song von ihm, Istanbul Freestyle, auf der Junge CEOs 2 EP letztes Jahr. Und ich habe dann irgendwie in meinem Kopf das kurz verwechselt und dachte, okay, das ist nur ein Remix. Deswegen habe ich ihn halt jetzt nur einmal so nebenbei gehört. Deswegen kann ich da leider nicht viel zu sagen. Ja, hätte ich mal genauer gelesen, dass Paris nicht Istanbul ist. So.
Das wird eine Reihe. Ich bin schon gespannt auf den Bottrop-Freestyle und auf den Erkenschwick-Freestyle. Die werden geil.
Ich glaube, damit kann man nicht so gut angeben. Aber ja, im Endeffekt dokumentiert er halt einfach, da erzählt er seine Geschichte damit weiter, ne?
Man genau.
Komplett raus aus dem Block und man kommt irgendwie rum, aber man ist immer noch der Gleiche. Und von daher steckt auch in diesem Freestyle ja eine Story drin. Mhm. Ja, dass er jetzt dass man jetzt wieder auf Kodak Black Beats Rap beispielsweise, fand ich auch überraschend. Also jetzt überhaupt auf Ami Rap was Beats was zu machen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das generell ein Ding ist, aber Pashanim, ich glaube, Pashanim ist zum Beispiel auch jemand, der Rap rückwärts hört. Aber der wird Sachen hören, auch nacharbeiten quasi.
Aber Kodak Black ist ja auch voll seine Generation und so ein aktuelles Ding. Und
ja, schon.
Feiere ich übrigens auch sehr. Darf man das überhaupt noch sagen? Der macht immer so seltsame Aktionen, ne?
Ja, keine Ahnung, kannst ja auch noch sagen.
Oder man hört dann 42 Dark, der ist wahrscheinlich genauso bescheuert, aber von dem sind noch keine komischen obszönen Videos mit seiner Mutter aufgetaucht.
Noch nicht. Fandst du das? Oh Gott, ich weiß nicht, ob wir jetzt, lass das Thema nicht vertiefen.
Okay.
Ich glaube aber, Pashanim hört auch so Sachen, die man nicht auf dem Schirm hat. So, oder er hört so Sachen einfach plötzlich wieder von, keine Ahnung, 2012 oder so, die keiner mehr hört. Oder so Rapper, die man nicht kennt. Oder das kann ich mir bei ihm irgendwie gut vorstellen.
Ich kann also, mir vorstellen.
Man sieht natürlich auch offensichtlich so, in welche Richtung und so er feiert und wovon er sich beeinflussen lässt. Aber ich glaube, der hat auch so ganz viel so Nerd-Sachen und so Playlists, wo man dann durchgeht und einfach niemanden kennt.
Er ist halt so, auf jeden Fall halt auch auf der meiner Liste von Leuten, wo ich halt immer gucke, so, ne, weil er halt so, ja, potenziell der sein könnte, der eine ganze Generation prägt, finde ich. Und dann gibt's immer wieder andere, die sagen, ja, aber da ist doch das Potenzial gar nicht so da und bla. Und deshalb bin ich immer von, ne, und man hatte jetzt auch nicht irgendwie 3 Alben draußen, wo man das endgültig bewerten könnte. Deshalb gucke ich mal extra gespannt auf jeden neuen Song, der rauskommt. Und keine Ahnung, wenn man dann so journalistisch drauf guckt, dann guckt man immer, gibt es hier Weiterentwicklung oder dies oder das, andersrum bremse ich mich dann immer wieder und denke mir, wer braucht eigentlich Weiterentwicklung eigentlich, weißt du, also darum geht's ja auch gar nicht, man kann ja ruhig sein Ding doch so ein bisschen auswalzen, wenn man was Geiles gefunden hat, so, von daher, das ist
ja, er ist ja echt so ein bisschen in so einer Luxusposition inzwischen, kann man sagen, also er hat es ja wirklich geschafft, mit diesem extrem reduzierten Output trotzdem einfach die ganze Zeit irgendwie Hype und Relevanz zu haben, also es ist ja bei ihm nicht schief gegangen, wahrscheinlich in 9 von 10 Fällen geht das schief, wenn du dir ewig Zeit lässt nach deinem ersten großen Erfolg und danach wird's halt, ja, klar hören das dann auch noch Leute, aber danach geht's dann auch schnell bergab, sag ich mal, wenn man einfach so lange sich Zeit lässt. Aber
womit wir zum halt, nächsten, ne? Rapper kommen.
Ja, ganz kurz, aber dadurch hat er halt nicht, dadurch, dass er halt so selten droppt, hat er natürlich auch noch sehr viele Möglichkeiten oder nicht so diese Gefahr, jetzt ständig schon redundant zu sein und immer gleich zu klingen und so, weil er eben so wenig droppt. Also man ist dann jetzt nicht so schnell genervt von seinem Output. Wenn er jetzt jeden Monat irgendwie 2 Songs bringen würde,
ja,
wäre er natürlich auch wahrscheinlich schneller am Ende der Style-Vielfalt, so.
Ich hoffe, setzt sie nicht zu sehr unter Druck, weil wenn man so schnell raus, also, ne, wenn du noch wenig Musik veröffentlicht hast und die ersten Sachen, die du raushaust, gleich so dermaßen irgendwie einschlagen und durch die Decke gehen, falls es da nicht schon vorher ganz viel gab, was ich nur einfach nicht kenne, dann ist natürlich die Erwartungshaltung auch so krass, ne, und alle gucken, kannst du das jetzt noch mehrmals machen und anders oder bist du quasi so One-Hit-Wonder, aber ich find's halt einfach bei ihm krass, dass, ihr habt vorhin gesagt, dass, ja, Rappers auch immer wieder hinkriegen können, die gleichen Sachen dann doch irgendwie wieder in anders zu erzählen. Und das bei ihm halt auch so. Da kannst du jetzt auch nicht irgendwie dem Heavy-Metal-Fan mal eben kurz erklären, warum das jetzt was völlig anderes ist. Aber für mich ist das halt so mit den Bildern und der Sprache und allem, was er verwendet und dem Vibe, den er rüberbringt. keine Ahnung, Alter, ich höre mir zwei Songs von dem an und habe das Gefühl, ich habe die Generation verstanden. So,
ja, okay,
weißt
ja,
du? Das, so, das passt, das für mich ist der viel so New Wave Essence und von daher einfach so etwas herausragend aus all den Songs, die so jedes und den Artists, die jedes Jahr rauskommen und was alles so an einem vorbei
ja, und das ist halt eher krass, so
auffällig.
Wenn du irgendwie dreimal im Jahr einen Song droppst, wenn überhaupt, und trotzdem so relevant bleibst, weil wahrscheinlich jeder PR-Manager oder was weiß ich, würde dir wahrscheinlich was anderes raten. So, würde wahrscheinlich sagen, ey, du musst erstmal die Aufmerksamkeit steigern und jetzt dranbleiben und jetzt nicht den Hype verpennen und so.
Ja, ich finde es auch, er wirkt auch extrem souverän dafür, dass er noch so ein junger Hüpfer ist. Nee, aber ne, er, auch wie er dann damit umgeht, dass er jetzt teilweise gedisst wird von Rappern, die schon ein bisschen länger dabei sind, so er scheint das so locker irgendwie wegzustecken. Ich meine, wenn es ihn jetzt härter getroffen hat, dann wird er bestimmt nicht sagen, okay, das hat mich sehr traurig gemacht. Das ist ja nicht der Rapper-Way.
Ja, aber er lässt sich ja nicht beirren davon.
Ja, genau, er lässt sich nicht beirren. Und auch bei der Musik, weißt du, er ist so gefühlt so zielsicher, dass er halt sich die Ruhe und die Zeit nehmen kann. Ich drop jetzt wirklich nur dieses Jahr drei Singles und einer davon ist wieder ein Mega-Hit.
Ja, voll. Das ist schon beeindruckend.
Yo. Was haben wir noch?
Den ihr als nächstes bereden wollt, sonst würde ich mal kurz zu Rin kommen.
Hatten wir ausreichend Hack verteilt an Melancholie von Ulis?
Noch nicht ausreichend.
Nee, noch nicht. Also ist mir jetzt egal, was in welcher Reihenfolge wir das machen.
Ja, komm, dann lass mal eben den Ulis abhaken, wenn der Gast Ulis feiert. Bin ich auch auf jeden Fall im also, Team Ulis.
Ich glaube, er hat das im zweiten Song oder sowas schon ganz gut zusammengefasst, was erstmal so augenscheinlich ist und nice ist. Sagt irgendwie sowas wie die Snares, auf die ich rap, sind alt, aber fresh.
Ja, die habe ich,
so,
hab ich mir auch aufgeschrieben.
Spricht für die Line. Ja, aber es fasst es so zusammen, ne? Weil im Endeffekt so die Beats, denke ich mir so, Alter, was ist das jetzt so? Und gleich kommt so Das FX oder Nine oder Cypress Hill um die Ecke. Mhm. Und so richtig dreckig auch. Und aber geil halt, ne? Und das halt mit einem Rap-Style verbunden, der es überhaupt nichts damit zu tun hat, sondern halt eben sein, wie soll man es nennen, Berliner Gangster-Rap-Style ist, oder was?
Ja, ist eher Karlsruhe.
Der Karlsruhe-Gangster-Rap-Style. hat das dann, wer ist noch aus Karlsruhe? Hayes.
Oder? Okay. Ist Hayes
auch Karlsruhe? Oldschool. Also ist das so ein Karlsruhe-Ding? Gibt es einen Karlsruhe-Sound?
Ja, scheint schon.
Habe ich mir auch auf die Liste mehr Hayes hören. Jetzt einfach so, weil Hayes hören ist immer gut.
Hayes hat letzte Woche auch gedroppt, fanden wir auch wieder geil.
Bekommen. Ja,
Hayes. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen Karlsruhe-Sound gibt.
Aber generell.
Ist einfach Zufall. Also Karlsruhe hat jetzt natürlich auch nicht 1000 Rapper zu bieten. Und wenn dann zwei davon relevant werden oder bekannter werden und die machen halt beide einen ähnlichen Style, weiß ich jetzt nicht, ob das dann direkt
vielleicht
Sound ist, aber es scheint da beliebt zu sein zumindest.
Muss man die mal fragen, aber auf jeden Fall nice. Das ist dann wieder das mit dem Sampling, alte Sachen nehmen, was Neues draus machen und wird ja auch viele Leute geben, das kannst du dann cool finden, wenn du wie ich dir so denkst, ich kenne das Original noch, kannst du aber natürlich auch einfach cool finden, wenn du die Original überhaupt nicht kennst. Ja. So, und dann ist es halt eben auch fresh, auch wenn die Snares alt sind.
Ja, also ich finde es auch stark. Ist jetzt die zweite EP aus seiner EP-Trilogie, die dieses Jahr droppt. Ich weiß nicht, ob er jetzt die dritte tatsächlich noch dieses Jahr hinkriegt. Wir hatten vor dem Release der ersten EP mal noch in dem alten Studio gesprochen. Ja. Die erste EP war Tout ou Rien mit meinem dürftigen Französisch, glaube ich, trotzdem ganz okay ausgesprochen. Ja, heute ist dann Melancholie rausgekommen. Unter anderem war auch ein Track mit Jalil und Shadow drauf, das ist der Titeltrack. Der hat auch ganz gut geballert. Und
boah, da fand ich den Jalil-Part sehr stark, muss ich sagen. Ist der letzte Part auf dem Song und auch somit der letzte Part auf der EP. Und den fand ich schon sehr, sehr stark. Der liefert da auf jeden Fall ab. Und du hast ja jetzt kurz Tourien angesprochen. Da waren ja auch ein paar modernere Sachen drauf, also auch ein bisschen trappiger, was er generell immer wieder gemacht hat in der Vergangenheit. Hier ist jetzt ja eigentlich komplett der Oldschool-Film durchgezogen. Und die eine Line hast du ja jetzt schon angesprochen, Toxic. Ich finde, wenn man jetzt so seinen Style zusammenfassen muss, oder Ulis zusammenfassen muss, dann ist die dafür prädestiniert. Die Snares, auf die ich reime, sind eindeutig zu alt, aber fresh. Glaub mir, meine Texte sind echt. Auf Prozess rappt er das. Ist aber nicht die einzige gute Line, die mir aufgefallen ist. Zwei sind mir noch aufgefallen. Einmal auf dem ersten Song, direkt zum Einstieg. Das fasst wiederum so seine jüngere und auch etwas ältere Vergangenheit gut zusammen. Er ist ja bei Chapter One inzwischen. Da rappt er, meine Siedlung ist aufgebracht, denn Ulis hat schlau gemacht. Krieg ein Major Deal, doch in Schule nicht aufgepasst. Die fand ich auch noch ganz cool. Und dann noch eine sehr stumpfe, aber sehr nachvollziehbare Aussage auf Fies. Das kam auch vorher schon mit Video. Meine Frau macht sich Sorgen, wenn ich die Machete nehme. Da dachte ich so, ja, das
vielleicht nachvollziehbar.
Das verstehe ich, ja.
Ja, geil. Wo wir gerade bei stumpf, aber nachvollziehbar sind, muss ich noch darauf hinweisen, dass meine Nachbarn Cuscino und Chamäleon auch was rausgebracht haben. Habt ihr die auf dem Schirm? Habt ihr die gehört?
So ein bisschen auf jeden Fall. Ich
hab's nicht gehört.
War so ein härterer Drill-lastiger Song heute, ne?
Ja, die machen gerne mal härtere Drill-lastige Sachen und haben vor allem aber auch immer sehr unterhaltsame Musikvideos.
Okay, ja, ich habe die noch nicht so richtig auf dem Schirm. Ich habe Düsseldorf, Bashlik Meister auf jeden Fall. Der hat ein paar Tracks, die es in meine Playlist geschafft haben. Cuscino und Chamäleon hatte ich jetzt noch nicht so häufig.
Ich weiß nicht, wo der Cuscino wohnt, aber Chamäleon wohnt irgendwo bei mir in der Nähe. Zumindest sehe ich ihn andauernd auf der Straße. Vielleicht wohnt er da auch nicht, keine Ahnung. Aber der Bashlik Meister hat auch bis vor kurzem bei mir in der Nähe gewohnt. Also ist auf jeden Fall eine Hip-Hop-Hood. Ich muss mal nochmal recherchieren, wer da noch alles wohnt. Oder wo ich gar nicht weiß, dass die rappen.
Ja, in Düsseldorf gibt's ja einige mittlerweile.
3+ halt auch, oder? Hast du ja, nicht 3+?
Sorgenkind habe ich getroffen vor 2 Tagen, aber das ist ja auch wieder andere Generation jetzt.
Und, ja.
Aber ja, schön, wenn in Düsseldorf wieder was geht und es weitergeht. Safe.
Ja, wo wir gerade bei Nachbarn sind, beziehungsweise Homies, will ich natürlich auch noch kurz Shoutout geben an Fede. Der hat heute Temporan rausgebracht, produziert wie immer von Lesern. Zuletzt eher ruhigere Songs und jetzt hat sich da, glaube ich, einiges angestaut. Er rappt sehr sauer und mit sehr viel Power über den Beat. Macht auf jeden Fall Bock. Passt auch zum Titel Temple Run. Es ist so sehr treibend. Man fühlt sich so ein bisschen verfolgt die ganze Zeit von dem Beat. Und auch sehr geile Flow-Passagen dabei. In der Hook gibt's dann so eine kleine Verschnaufpause für ihn und auch für die Zuhörer. Also das auch noch hier ein Shoutout auf jeden Fall an Fede mit Temple Run.
Jawohl.
Und dann würde ich sagen, zum Abschluss können wir noch kurz über Rin reden.
Voll wichtig auch. Also ich würde mir gerne noch mal deutlich mehr Zeit für das Album nehmen. Ich weiß nicht, wie viel ihr schon geschafft habt. Aber wo ich vorhin schon Paschanim so Props gegeben habe, finde ich die Gebühren Rin locker mal genauso. Wenn Paschanim vielleicht der herausstechende oder auf den ersten Blick herausstechende von dieser Generation so ist, dann ist für mich Rin der große Bruder von dieser Generation,
der
Wegbereiter.
Absolut,
und so weiter. Und der hat ja auch irgendwie gepostet, jetzt, weil das Album rauskam, er wollte diesmal, also generell ist er halt eben immer von Kunst getrieben bei dem, was er macht. Das glaube ich, und das merkt man auch in den Moves, und wollte sich dieses Mal halt nicht von Angst und Bequemlichkeit irgendwie dazu verleiten lassen, in den gleichen Schemata weiterzuarbeiten, sondern halt irgendwie befreit aufspielen. Und ja, ich habe ein bisschen durchgeskippt und erste Eindrücke gesammelt, aber das Album verdient auf jeden Fall noch ein paar Sessions mehr.
Ja, ich habe auf jeden Fall ein Favorite, glaube ich, jetzt von den Songs, die noch nicht vorher draußen waren, und das wäre Money on My Mind. Mhm. Der kommt auf jeden Fall nice. Hatte ich auch so ein bisschen diese Nullerjahre-Nostalgie-Vibes. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen an diesen souligen, gospelartigen Sample im Hintergrund liegt, was mich so ein bisschen an die alten Kanye-Sachen erinnert hat. Ist jetzt natürlich alles ein bisschen moderner verpackt, aber schon nice. Und ist halt einer der straighteren Rap-Songs, ne? Da kann der Oldhead sich mit anfreunden.
Ja, aber ich finde, das trifft auch zu auf 2 Songs, die ich mir rausgeschrieben habe. Einmal der erste Song direkt, Hugo heißt der, und das Outro. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich muss nochmal nachgucken. Ich hoffe, ich habe es mir überhaupt richtig aufgeschrieben, weil das wirkte einfach so wie Scrabble. MRZNJA. Ich wusste jetzt auch nicht genau, wie man es ausspricht oder wofür das stehen soll. Ist auf jeden Fall der letzte Song.
Und ich würde tippen, das ist ein Wort. Was hat Rin nochmal für Background in der Family? Ist das irgendwie auch so Kroatien, Balkan, ne?
Ja,
ich denke mal, es wird irgendwie Mjinja heißen oder so.
Ja, das weiß ich jetzt leider nicht. Ist auf jeden Fall der letzte Song und hat mich ein bisschen erinnert an das Outro von Planet Megatron, weil da war es auch so, dass man Rin ja jetzt nicht unbedingt direkt so mit straightem Rap, sag ich mal, verbindet, was jetzt gar nicht böse gemeint ist, sondern er fährt ja einfach seinen ganz eigenen Style. Und da ist es aber einfach ein klassischer Rap-Beat, über den er einfach dann Real Talk rappt so und einfach drauf los erzählt. Das ist, finde ich, im ersten Song auch schon der Fall, auf Hugo. Auf dem letzten Song dann noch umso mehr, sehr viel persönlicher Real Talk. Finde, das schließt ganz gut so das Album ein, dieser erste und der letzte Song. Weil dazwischen sind sehr abwechslungsreiche Produktionen. Also ich glaube, man muss sich auch bei ein paar Sachen erstmal so drauf einlassen, aber das will er ja auch, das hat Toxic ja gerade schon angesprochen, wir haben letzte Woche auch schon hier drüber kurz gesprochen, dass er das wiederum im Interview gesagt hat ja auch, dass er sich von alten Rezepten immer versucht zu lösen und nie so sein will wie auf dem Album davor und halt von der Kunst getrieben ist und raus aus der Comfortzone will und ja auch sehr viel selbst mitproduziert mittlerweile und ja, dementsprechend gibt's hier sehr viele verschiedene Produktionen und Styles, 18 Songs insgesamt, auch relativ langes Album. Ja, das waren so meine Tracks, die mir aufgefallen sind. Five Star Stunner fand ich auch noch krass.
Ja, den habe ich mir auch aufgeschrieben.
Ja, und Swiffer fand ich sehr nice. Erinnert natürlich sehr stark an In My Room von Frank Ocean, ist mir direkt aufgefallen. Auch ein Song, den er selber sehr feiert. Das hat er in der Kleinstadt-Radio Folge 1 oder 2 gesagt, glaube ich. Also ich glaube schon, dass da sehr viel davon inspiriert war, aber trotzdem guter Song, Swiffer.
Yes.
Damit wären wir, glaube ich, durch für heute. Nächste Woche wollen wir nochmal einen Rückblick auf unsere Release-Friday-Zeit machen. Ist ja dann doch einiges passiert in den, wie lange war es jetzt? Zweieinhalb? Fast 3 Jahre jetzt am Ende, ne?
Fast 3 Jahre, ja.
Also gut, mit jetzt 3 Monaten Pause im Sommer bis Oktober, aber ja.
Ja, runtergerechnet waren es dann wahrscheinlich so 2 Jahre und 8 Monate oder 9 Monate.
Ja,
oder
krass. Ja. Ja. Und nächstes Jahr, nächste Folge gibt's noch einmal Recap und ihr schaut nochmal zurück.
Genau.
Geil. Okay.
Ja, also wir werden natürlich auch ein bisschen über die Songs dann sprechen, aber natürlich auch ein bisschen aufs Format zurückschauen. Ja, jetzt sind wir am Ende ein bisschen durchgehetzt, denn Toxic ist ein vielgefragter Mann. Du musst, glaube ich, direkt in den nächsten Termin, so also wie ich das mitbekommen habe.
Roos ist vorbeigekommen, ja, dann wollen wir natürlich nicht lange warten lassen.
Legendenbesuch.
Ah, ja, okay. Aber wir haben ja trotzdem hier eine knappe Stunde gequatscht. Gut, dass wir am Anfang ein bisschen über das Buch gesprochen haben, das haben wir jetzt nicht mehr geschafft.
Easy.
Trotzdem, hast du so einen Fact im Kopf, wo du sagen kannst, das war so die krasseste Erkenntnis oder so ein, zwei Fun Facts oder so?
Bei Roos habe ich ja auch schon viel erzählt. Zu Roos fällt mir gerade noch ein, dass mir bei Virgil Abloh dann auffiel, dass der, wenn man sich mit dem beschäftigt hat, eine sehr Roos-mäßige Arbeitsweise hat, immer an 13 Projekten auf einmal zu arbeiten und alles prinzipiell nur über WhatsApp zu regeln. Also Virgil Abloh ist quasi der Roos des Westens.
Roos ist deutsche Virgil Abloh.
Der Roos der Modewelt auf jeden Fall. Nee, das
so
ist
wie direkt, Atlanta ist.
Das ist auch das Ding. Du guckst, darum geht's in dem Buch. Du guckst dir an, warum ist Roos eigentlich erfolgreich geworden? Warum ist Virgil Abloh erfolgreich geworden? Was hat das alles mit Hip-Hop zu tun? Was steckt in der DNA von Hip-Hop drin? Und im Endeffekt geht's viel darum, was die Kultur so geil macht, wie sie ist in ihrer ganzen Breite. Bald gibt's das dann auch endlich auf Audible, da warte ich mal drauf. Ich habe es schon als Hörbuch gehört, ist sehr cool, wir haben es nicht selber gesprochen.
Wer liest das?
Ich weiß den Namen von dem Kollegen nicht, aber ist ein etablierter und sehr guter Sprecher.
Manuelsen.
Das macht auf jeden Fall Bock dazu oder Roos. Macht auf jeden Fall Bock dazu zu hören, wenn man sowas selber geschrieben hat und das dann einer netterweise vorliest. Wer das Buch kauft, nee, da kriegt man das E-Book kostenlos, genau. Man kann es tatsächlich absurderweise, kannst du das Hörbuch auf CD kaufen. Das habe ich jetzt zu Hause fürs Regal.
Krass,
das heißt, ja. Also wenn ihr noch CD-Player besitzt, könnt ihr das Hörbuch auch auf CD kaufen und Audible haben wir dann auch bald am Start.
Aber irgendwie auch so ein cooler Verweis Paper. So in der Meta-Ebene.
Endlich,
es geht ja um Hip-Hop.
Endlich eine eigene CD von Toxic.
Ja, Mann, wird ja. Zeit, ne?
Auf der kein Gabba-Rap ist.
Ja, aber es wäre ja cool,
ich
wenn
nicht nur Gabba-Rap Roos, gemacht.
Wenn Roos das Buch von Manuelsen liest und Manuelsen liest jetzt dein Buch. Das wäre auch irgendwie
sehr geil. Das machen wir dann für die überarbeitete Version. Genau.
Ja.
Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall und danke für 2,5 Jahre Release Friday.
Ja, danke dir für deine Zeit.
Ja, und für das Vertrauen am Anfang, ne? Dass wir das Format überhaupt starten und durchziehen konnten.
Das genießt ihr nach wie vor, dieses Vertrauen. Von daher.
Schauen wir, was als nächstes passiert.
Schauen wir, wie es weitergeht. Genau.
Yes.
Dankeschön.
Danke dir. Danke euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.
Bye, bye.